Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er hat 10.000 Stunden seines Lebens unter Wasser verbracht. Er ist Biologe, Universitätsprofessor, Tierfilmer, Abenteurer, Buchautor und vor allem ist er ein Mann, der fasziniert ist von der Tiefe. Der Meeresforscher Hans Fricke heute zu Gast hier im HR1 Talk. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es gibt, Herr Fricke, die Gipfelstürmer und es gibt die Tiefentaucher. Sie zählen definitiv zur letzteren Kategorie. Warum drängt sie so nach unten?
Drängen tut es mich nicht nach unten. Ich bin einfach aquaphil und bin also schon als Schuljunge tauchen gegangen. Und zwar mit einer Kriegsgasmaske. Und so haben wir uns langsam in das Geschäft des Tauchens reingeschwindelt.
Gut, und wenn man in die Tiefsee will, dann muss man weit runter. Wie ist es denn mit der Höhe? Sind Sie gern in der Höhe? Sind Sie gern auf Bergen?
Überhaupt nicht. Ich hasse Berge. Und ich hasse vor allen Dingen Bergsteigen. Und Wandern, das mag ich auch nicht. Aber wissen Sie, was ich auch nicht mag?
Ja.
Ich mag nicht schwimmen.
Ehrlich?
Ja, ich hasse Schwimmen. Das mag meine Frau überhaupt nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Muss ein guter Taucher auch ein guter Schwimmer sein?
Ich bin schon ein guter Schwimmer, aber ich mag trotzdem nicht gerne schwimmen.
Ehrlich?
Ja.
Wie passt das denn zusammen?
Ja, warum nicht?
Ja, warum eigentlich nicht? Aber sich unter Wasser bewegen, das ist
ja, das
schon,
kann ich.
Das gut. Ist schon gut, ja, das ja. Glaube ich. Der Meeresforscher Hans Fricke, der uns in den kommenden beiden Stunden mit auf die Reise nehmen wird in seine faszinierende Unterwasserwelt, die er beschreibt in seinem neuen Buch Unterwegs im blauen Universum, von dem es nachher auch noch 3 handsignierte Exemplare zu gewinnen gibt.
HR1, genau meins.
Wer am Wasser geboren ist, den zieht dieses Element oft magisch an. Unser heutiger Talkgast Hans Fricke ist in Schönebeck geboren. Das liegt in Sachsen-Anhalt und dort fließt die Elbe. Die man, habe ich gelernt, am Elbe-Badetag unter Aufsicht der Wasserwacht des DRK Schönebeck durchschwimmen kann. Aber nachdem ich gerade gehört habe, dass Herr Fricke kein so begeisterter Schwimmer ist, glaube ich nicht, dass Sie die schon mal durchschwommen haben, oder?
Nein, die Elbe ist gefährlich zum Durchschwimmen. Das habe ich nicht gemacht. Außerdem war ich, als ich schwimmen lernte, einfach zu jung. Ich weiß nicht, war 5, 6 Jahre alt.
Ja, das ist auch sehr verantwortungsvoll. So ein Fluss hat Strömungen, die man nicht einschätzen kann. Ihre ersten Tauchversuche, Sie haben eben schon die Gasmaske erwähnt, Ihre ersten Tauchversuche, die haben Sie mit einer Tauchausrüstung Marke Eigenbau unternommen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was war das für eine Ausrüstung?
Das war ein Schnorchel. Der hatte 2 Ausgänge, also hatte 2 Röhren und die waren verbunden mit einer Flasche. Und das war eine Flasche als von einem Feuerlöscher, 7 Liter. Und die hatten wir aufgepumpt mit einer Motorradpumpe und sind da so auf 7, 8, 9, 10 Bar gekommen. Und mit dem Luftvorrat von dieser Flasche, ich hatte die Flasche unter Wasser aufgedreht, die war mit meiner Tauchmaske verbunden, da konnte ich dann einige Minuten tauchen.
Wahnsinn. Wo haben Sie denn die Bauanleitung her gehabt? Also ich meine, das baut man ja nicht einfach so aus dem Gefühl heraus.
Das ist richtig. Ich hatte einen sehr guten Freund und der war maschinell und konstruktiv einfach auf Zack. Der hat das meiste gebaut und ich habe es dann ausprobiert.
Nun war das ja damals noch die DDR. Wie war das mit der Materialbeschaffung?
Das war gar nicht so schlimm. Wir haben einfach, ich meine, die Schläuche, die wir da hatten, das war sowieso alles Kriegsmaterial. Die Masken, die lagen auch da noch rum. Das war materialmäßig überhaupt kein Problem.
Man muss nur ein bisschen erfinderisch sein wahrscheinlich, ne?
Ja, so ist es.
Schönebeck, ich sagte schon, frühere DDR, die haben Sie mit 18 Jahren Richtung Westen verlassen. Das war noch vor dem Mauerbau. Warum wollten Sie unbedingt weg aus dem Osten?
Ich wollte aus dem Grund weg, ich wollte in meinem jungen Leben damals einen Korallenriff sehen. Und da habe ich den Film von Hans Hass, Abenteuer im Roten Meer, zu Gesicht bekommen. Und da wusste ich, das machst du später auch einmal. Und so ist es entstanden. Aber ich wusste natürlich auch, dass ich aus der DDR niemals wegkomme, weil da konnte man nicht reisen. Wie dumm von der Regierung, dass man das verboten hatte. Und da stand für mich fest, dass ich weggehe. Aber noch schlimmer war, ich wollte eigentlich Meeresforschung machen. Und dafür wurde ich nicht angenommen. Ich musste Schwermaschinenbau studieren. Da hatte ich einen Studienplatz bekommen. Und da sagte ich, Freunde, ich werde euch daran erinnern, dass ich nicht Schwermaschinenbau studieren werde. Und da bin ich weggegangen.
Und so ist es auch gekommen. Dann begann nämlich das Abenteuer Wissenschaft. Und darüber reden wir gleich hier im hr1 Talk. Heute mit dem Meeresforscher Hans Fricke. Konrad Lorenz, der Vater der Graugänse, der Begründer der Verhaltensforschung, war einer der prägenden Wissenschaftler für die Arbeit des Meeresbiologen Hans Fricke, der heute zu Gast ist hier im hr1 Talk. Herr Fricke, Sie waren schon im Roten Meer getaucht und hatten gerade einen Forschungsaufenthalt in Florida vor sich, als Sie Konrad Lorenz zum ersten Mal getroffen haben. Das war, schreiben Sie in Ihrem Buch, an einem nebligen Novembertag in seinem Institut in Seewiesen in der Nähe von München. Wie war diese erste Begegnung?
Die erste Begegnung war sehr kurios. Das war so wirklich ein miesiger, nebliger Novembertag. Und der Lorenz rief, komm, komm, komm. Und da kamen die Viecher wirklich an.
Die Gänse.
Die Gänse, ja. Da kamen die Gänse wirklich an. Und nach einer Stunde sagte er, merken Sie, jetzt beginnen die in Abflugstimmung. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass da Abflugstimmung war. Und dann rannte der Mann mit flatternden Armen in Richtung des Institutszaunes. Und da dachte ich mir, das ist komisch. Und vor dem Institutszaun schmiss er sich ins nasse Gras. Und da ging ich hin und fragte ihn so, wozu diese Übung gut sei. Und Lorenz war ein bisschen konsterniert und sagte, merken Sie nicht, weshalb ich mich hingeschmissen hätte? Wenn ich mich nicht in das Gras geschmissen hätte, dann wären 400 Gänse hinter mir bis zum Institut gegangen und hätten die ganzen Wege voll geschissen.
Also er wollte sie zum Fliegen animieren.
Ja, genau. Und dann sind die auch über den geflogen und landeten auf dem Essee vor dem Institut. Das war witzig.
Unfassbar. Ja. Konrad Lorenz steht jetzt für einen Ansatz, in dem es darum geht, das Verhalten der Tiere zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Es geht vor allem um die sogenannte Gestaltwahrnehmung. Wie wichtig ist das für die Arbeit eines Unterwasserforschers?
Das habe ich bei Konrad Lorenz gelernt. Wenn Sie ein Tier verstehen wollen, dann müssen Sie auf alle Fälle nicht mal kurz hingucken. Sie müssen lange genug auf den Fisch in seiner Umgebung geguckt haben. Sie müssen gewissermaßen die Gestalt von ihm wie auch der Umgebung kennenlernen, um mit dem Fisch ordentliche Arbeit zu machen.
Dafür haben Sie auch die Geduld gehabt. Das ist ja so, dass das wahrscheinlich langwierig ist, ne, dieser Beobachtungsprozess.
Nee, gar nicht mal. Ich bin von Hause aus so gebaut. Ich gucke immer überall intensiv hin, auch auf Ameisen.
Wissenschaftliche Forschung, das ist ja jetzt meist eine Forschung der Versuchsreihen, Laborarbeiten, Messwerte. Wie passt da die Verhaltensforschung im Lorentzschen Sinne hinein? Ist das so ein Sonderfall? Wird das immer so ein bisschen belächelt? Oder sagt man, naja, das ist was für die ganz Speziellen? Oder wie steht das nebeneinander?
Das ist eine Geschichte, die geht auf Humboldt zurück. Humboldt war derjenige, der schon vor 200 Jahren die Leute darauf hingewiesen hat, wenn ihr die Natur verstehen wollt, müsst ihr lange darauf gucken, ihr müsst verstehen, was da passiert. Und das ist die voraussetzungslose Beobachtung. Und das habe ich beim Konrad Lorenz gelernt.
Wie finden eigentlich Wissenschaftler, die diesen Zweig nicht angehören, also die vor allen Dingen in Laboren arbeiten und eben mit Testreihen arbeiten, wie finden die diesen Ansatz?
Die finden diesen Ansatz wahrscheinlich bescheuert, weil das keine richtige Wissenschaft ist. Das war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich denn in Seewiesen anfing. Da hörte ich unheimlich oft das Wort zählen. Da haben also die Gänsemädchen und die anderen Doktoranden erzählten immer zählen, zählen, zählen. Und da merkte ich, dass da irgendwas im Argen ist. Die wollten einfach durch Zählen Zahlen erzeugen, um sich dadurch mehr wissenschaftlich ausdrücken zu können. Und das hat mich eigentlich gestört.
Der Meeresforscher Hans Fricke heute zu Gast im hr1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Meeresbiologen Hans Fricke, den seine Forschungen in viele Ecken dieser Welt geführt haben, unter anderem auch nach Florida, wo er im Sommer 1966 am Cape Hayes Marine Laboratory an einem Haifischprojekt mitgearbeitet hat und damals im Beachhaus des Bluessängers und Malers Eric von Schmidt eine ganz besondere Begegnung hatte bei einer Abschiedsfeier, bei der auch Kartoffelchips interessanterweise eine wichtige Rolle gespielt haben. Was war das für eine Geschichte?
Ich kam von der See, das war 9 Uhr abends, und hatte einen fürchterlichen Hunger, weil ich die ganzen Nachmittag auf See war und habe da Kartoffelchips gesehen. Und da habe ich einfach reingegriffen und habe Kartoffelchips gegessen, weil ich wirklich Hunger hatte. Und vorne, da sang jemand mit einer bezaubernden Stimme, mit einem Baby von einem Kollegen auf den Arm, so bluesähnlich. Also ich war fasziniert. Das war übrigens die junge John Baez.
Wussten Sie aber damals noch nicht?
Das wusste ich nicht, nein, das wusste ich nicht. Und das Problem ist gewesen, was ich auch nicht wusste, dass in den Kartoffelchips LSD war. Die waren LSD getränkt.
So.
Und da bekam ich einen wirklich fürchterlichen Rausch. Die Sicht war lila, alles, meine ganze Welt war lila. Und ich stapfte durch den Sand und versank bis zum Bauch mit jedem Schritt im Sand. Und das war fürchterlich. Ich musste also immer mein Bein wieder rauszerren. Und ich hatte also einen fürchterlichen Rausch. Und das war so katastrophal, dass es Gott sei Dank der Startschuss war, dass ich niemals in meinem Leben mit Rauschgiften Berührung kam.
Und dann hat es immerhin ja seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und die junge Frau mit dem Baby eines Freundes auf dem Arm, die wurde zu einer der Ikonen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die sie mit ihrer Musik begleitet hat. Hier ist Joan Baez, Here's to You, Wunschmusik für unseren Talkgast, den Meeresforscher Hans Fricke. Tauchen im Roten Meer, im Golf von Mexiko, im Indischen Ozean, am nördlichen Polarkreis. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem der Körper dem Wasserdruck nicht mehr standhalten kann. Und dann braucht es ein Vehikel. Im Fall des Meeresforschers Hans Fricke waren das seine Tauchboote. Allen voran die beiden Boote Geo und Jago, die extra für seine Missionen entworfen und gebaut worden sind. Herr Fricke, was sind denn die größten Herausforderungen in der Tiefe in einem solchen Tauchboot?
Ich meine, wir waren mit der Technik der beiden Geräte vollkommen vertraut und wir haben sie benutzt wie eine Zahnbürste.
Und dass man dort irgendwie mit dem Druck oder mit der Navigation irgendwie besonders aufpassen muss, das ist, sobald man die Technik beherrscht, ist das okay?
Druck hat man ja überhaupt nicht. Man hat ja in dem Boot den atmosphärischen Druck und die Navigation. Das spielte eigentlich auch keine so große Rolle.
Wer forschen will, vor allen Dingen mit Tauchbooten, der braucht Geld. Und für Tauchboote, also für so hochwertige technische Ausrüstung natürlich noch mehr. Wo kam dieses Geld her?
Das Geld, ich habe für die Forschung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und verschiedenen privaten Sponsoren Geld bekommen. Aber die Herstellung der Boote, das war einmal das Geoboot. Das Geld wurde mir spendiert von dem Geo-Magazin durch den damaligen Chefredakteur Rolf Winter. Und das andere Boot haben wir im Eigenverfahren im Max-Planck-Institut selbst gebaut.
Mit eigenen Mitteln?
Mit eigenen Mitteln, ja.
Mit einem dieser Tauchboote haben Ihre Kollegen Jürgen Schauer und Olaf Reinicke am 17. Januar 1987 den ersten Quastenflosser entdeckt, dieses legendäre lebende Fossil, das den Übergang von der Fischwelt zu den vierbeinigen Wirbeltieren markiert. Sie waren damals nicht dabei, nicht direkt dabei. Erinnern Sie sich noch, wie Sie davon erfahren haben?
Das Tragische an dem Ganzen war, dass unsere Charterzeit für das Oberflächenschiff zu Ende ging. Und es war wirklich an dem letzten Tag, und ich saß in Moroni auf dem Flugplatz und wollte nach Hause fliegen, weil alles war zu Ende. Und da gingen die beiden Kameraden, die gingen nochmal tauchen und haben Zu der Zeit, als ich noch auf den Komoren war, haben sie den Quastenflosser gesehen und haben die ersten Bilder geschossen. Wir hatten unter einem fürchterlichen Erfolgsdruck gestanden. Das ZDF brauchte einen Film und ich hatte nicht einen Meter Quastenflosser auf der Kamera. Und Geo brauchte ihre Fotos. Also ich hatte ununterbrochen unter Dampf gestanden. Und als das Flugzeug losflog, haben die beiden abends um 21 Uhr den Quastenflosser zum ersten Mal gesehen. Ich kam in Paris an und telefonierte nach Hause. Und da sagte mein kleiner Sohn Sebastian, Papa, Jürgen hat den Fisch gefunden. Da sagte ich, welchen Fisch? Den Quastenflosser. Und da sind mir die Tränen übers Gesicht gelaufen, das ist klar. Ne? Und ein fürchterlicher Ruck ging durch meinen Körper einfach. Da löste sich die Spannung, die sich über Monate aufgebaut hatte.
Wo sind die beiden Boote heute, Geo und Jago?
Das Jago-Boot wird noch von dem Forschungsinstitut Geomar in Kiel benutzt und ist noch in Betrieb. Und das Geo-Boot ist als erstes deutsches Forschungstauchboot im Deutschen Museum in München.
Tauchen in der Dämmerungszone und in der Tiefsee. Wir reisen gleich wieder zurück an die Oberfläche mit dem Meeresbiologen Hans Fricke, heute zu Gast im hr1-Talk. 10.000 Stunden unter Wasser, 1.000 Tauchfahrten weit unter dem Meeresspiegel in einer Welt, die viele von uns nur aus TV-Dokumentationen kennen, an denen er auch selbst mitgewirkt hat. Hans Fricke, der Mann, der für das blaue Universum lebt, ist heute unser Gast im hr1-Talk. Und wie immer haben wir auch heute einen besonderen Überraschungsgast. Ich bin gespannt, ob Sie ihn gleich erkennen.
Ich freue mich natürlich riesig, dass ich auf diese Weise endlich mal unser Treffen hingekriegt habe. Ich verrate mal, wo ich dich, lieber Hans, zum ersten Mal getroffen habe, wir uns. Das war im Eckzimmer von Geo mit Rolf Winter seinerzeit in den 80er Jahren. Da hast du recht kühn und überzeugend behauptet, du würdest da so einen Fisch finden im Indischen Ozean. Du bräuchtest nur ein kleines Tauchboot dazu und Geo sollte es ein bisschen mitfinanzieren. Ich saß dabei und war ziemlich skeptisch, aber zum Glück war ich nicht so skeptisch, dass es gescheitert wäre. Also?
Ja, wer saß dabei und war so ein bisschen skeptisch und hat sich gedacht, wow, der Fricke möchte ein ganzes Tauchboot und dann den Quastenflosser finden, das ist ja interessant.
Die Geschichte ist so falsch.
Wie war sie denn? Jetzt können wir es auflösen. Ja, wie war sie denn?
Sie war so. Ich bin am Roten Meer viel getaucht mit dem Tauchgerät und sagte dem Chefredakteur Rolf Winter, ich würde wahnsinnig gern jetzt mal ins tiefere Wasser runtertauchen, aber das geht nicht mit den normalen Tauchgeräten. Und da braucht man ein Tauchboot. Und da sagte der Rolf Winter zu mir, wie viel kostet so ein Ding? Er sagte das wirklich wörtlich. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn der so direkt fragt, da musst du jetzt eine Zahl nennen, die gerade an die Schmerzgrenze der Redaktion geht. Und ich habe eine Zahl genannt. Und Winter sagte dann, lassen Sie uns jetzt mal zur Buchhaltung gehen und fragen wir mal nach. Und da war ich dann nach anderthalb Stunden Kommandant eines Tauchboots.
Gut, und derjenige, der kurz die Luft angehalten hat, als die Zahl im Raum fiel, das war Volker Arzt, Diplomphysiker, erfolgreicher Wissenschaftsjournalist und Autor, hat unter anderem die ZDF-Reihe Querschnitt moderiert und ist heute unser Überraschungsgast.
Ja, das ist toll. Ich grüße dich, Volker.
Ja, ich grüße dich auch. Ich freue mich, dass du diese Plattform beim Hessischen Rundfunk hast. Das ist sicher toll. Und ich hoffe, es läuft gut, euer Gespräch.
Ja, also bis jetzt, glaube ich, kommen wir gut zurecht miteinander. Herr Fricke, jetzt müssen Sie mir aber noch sagen, was war denn die Zahl, die Sie da genannt haben? Wie viel wollten Sie haben für den Bau des Tauchboots?
Also die Schmerzgrenze, ich habe denn innerhalb von Millisekunden habe ich überlegt, was sagst du jetzt? Und ich habe die Zahl 130.000 Mark genannt. 130.000 Mark, wo Tauchboote Millionen kosten, da war ich mir ziemlich sicher, dass ich so ein Gerät niemals kaufen könnte, weil die eben Millionen kosten, dass wir da etwas privat bauen müssten. Und das haben dann zwei tschechische Ingenieure in der Schweiz für mich gemacht.
Herr Arzt, worüber waren Sie denn damals ein bisschen skeptisch? War das mehr die Mission oder war das tatsächlich der Geldbetrag, den er haben wollte?
Nein, das war einfach dieses Unterfangen. Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, der Indische Ozean ist riesengroß und riesig tief und dann soll man da so auf Kommando Fische aufspüren. Also ich bin da, wenn wir was gesucht haben, unter Wasser immer gescheitert, auch nach 3 Tagen. Wir wollten mal Squids suchen in Panama und wir haben die nicht gefunden, obwohl es die da zuhauf geben soll. Und wir haben sie nur gefunden, weil die da nach 3 Tagen von selber zu uns gekommen sind und nicht wir zu ihnen. Die waren so neugierig. Und ich habe gedacht, oh, wer kommt denn da ins Wasser? Da machen wir mal einen Besuch. Aber diese Quastenflosser sind ja sicher nicht so neugierig, habe ich mir gedacht.
Und wer weiß das schon. Vielleicht waren sie doch auch dann nach ein paar Tagen ein bisschen neugierig. Haben Sie eigentlich schon mal zusammengetaucht, Sie beide?
Nee, das haben wir nie. Wir kennen uns eigentlich aus der Filmerei. Hans Fricke ist ja nicht nur begnadeter Taucher, sondern ein ebensolcher Tierfilmer. Und da haben wir uns kennengelernt.
Und das nächste Treffen wird nicht am Telefon stattfinden, oder?
Nein, ich hoffe nicht. Das war Corona-bedingt, mussten wir das canceln in Hamburg. Und das haben wir uns damals versprochen, wir holen das nach. Ja. Und ich hoffe, der Hans steht noch dazu.
Mal gucken.
Aber natürlich, Volker. Da, wunderbar. Ein großes Vergnügen.
Volker Arzt, der Wissenschaftsjournalist und Querschnittmoderator, heute unser Überraschungsgast für den Meeresbiologen Hans Fricke. Ganz herzlichen Dank.
Gar nicht für. Tschüss.
Und in der kommenden Stunde geht es um spannende Schatzsuchen, besondere Schicksalsmomente und es geht um die Zukunft der Weltmeere. Hier im hr1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Er ist Forscher, Taucher, Schatzsucher, Entdecker, Bergungshelfer, Dokumentarfilmer, Buchautor und vor allem ist er ein begeisterter Unterwassermensch, ein richtiger Homo aquaticus, der Meeresbiologe Hans Fricke. In dessen aktuellem Buch Unterwegs im blauen Universum Folgendes zu lesen ist, Zitat, ich arbeite mit Fischen, träume von Fischen und alles war Fisch, meine ganze damalige geistige Welt. Herr Fricke, Fische essen, das gibt's bei Ihnen allerdings nicht. Warum nicht?
Das wird von Journalisten immer wieder ausgebeutet. Ich esse keinen Fisch und zwar, weil ich da ein Kindheitserlebnis hatte. Ich lag im Krankenhaus und da war so eine fürchterliche Schwester, eine katholische Schwester. Ich will damit keinen verletzen. Aber diese Frau war so bösartig und da gab es einen grünen Hering. Und die hat mich gezwungen, diesen grünen Hering zu essen, bis ich mich übergeben habe.
Oh.
Ja, und das war das Ende meiner Fischabenteuer. Jedenfalls an Land.
Ich hätte jetzt vermutet, Sie essen keinen Fisch, vielleicht eben auch eher so aus ethischen Überlegungen. Das sind die Lebewesen, die ich studiere, die kann ich nicht essen. Also das war es nicht.
Nee, das war es nicht. Ich hätte sie auch aufgefressen.
Jetzt gab es mal ein Forschungsprojekt im Westpazifik. Da haben Sie mit japanischen Kollegen zusammengearbeitet. Die haben allesamt Fisch in großen Mengen gegessen. Da gab es auch, glaube ich, fast nur Fisch dann in der Kombüse. Wie war das? Wie überlebt man sowas, wenn man keinen isst?
Das war eine Katastrophe und da habe ich gewaltig abgenommen. Und ich saß ja immer mit den Kapitänen da an frühmorgens beim Essen. Und die haben ja frühmorgens schon Fischköpfe gegessen. Also das war schlimm. Und ich habe dann Gott sei Dank Reis gegessen. Und als ich auf den Reis Zucker kippte, um da ein bisschen Geschmack reinzubringen, da hätten sich die Leute beinahe übergeben, weil sie das überhaupt nicht mochten. Und so habe ich die Frühstücks auf dem japanischen Forschungsschiff überlebt.
Mensch, Mensch, mit Reis und Zucker, da kann man ein bisschen über die Runden kommen. Der Mann, der die Fische nicht isst, sondern der sie erforscht. Heute allerdings ist er mal nicht im Wasser, sondern an Land hier im hr1-Studio. Und wir beide füllen gleich unseren hr1-Fragebogen aus. Ich freue mich drauf. Ägypten, Bermuda, Israel, Japan, Madagaskar, Mexiko, Neuseeland, all diese Länder hat Hans Fricke in seinen langen Jahren als Forschungsreisender schon gesehen. Und das sollte ihn jetzt eigentlich fit machen für die Reise durch unseren hr1-Fragebogen, den wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Lieber Herr Fricke, das funktioniert folgendermaßen. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen.
Ja? Okay.
Okay. Mein schönstes Privileg als Meeresforscher ist,
Fische anzusehen.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn ich sie nicht sehe.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
2 Euro?
Nee, mit der Mark kommen wir, glaube ich, heute nicht mehr so weit.
Kommen wir nicht mehr so weit.
Nee. Peinlich war mir zuletzt.
Nichts.
Bereut habe ich,
dass ich im letzten Jahr nicht zu den Quastenflossern fahren konnte, weil ein merkwürdiger Gutachter bei meinem Antrag wirklich bösartig reagiert hat.
Warum machen Gutachter sowas?
Weil sie manchmal eifersüchtig sind oder weil ich ihn nicht mitgenommen hatte. Also aus verschiedenen Gründen.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass wir sie nicht beschützen.
Rudi Dutschke, finde ich.
Den finden Sie nicht mehr, der ist tot.
Das ist wohl wahr. Ich lasse es so stehen. Der war 1968 Ihr Zimmernachbar im Studentenwohnheim in Berlin. War es ein netter?
Das war ein außergewöhnlich netter, freundlicher, zuvorkommender Mensch.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Donald Trump.
Warum?
Ich muss mal meinen Hass gegen den Mann loswerden.
Das ist so schlimm.
Ja, ist
Sie
ganz
haben,
schlimm.
Sie haben, glaube ich, also ein Forschungsprojekt von Ihnen hat nicht stattgefunden, weil Sie sich vorher despektierlich geäußert haben, oder?
Ja, das war im letzten Jahr. Da hatte ich vor, die letzte Quastenflosserzählung im Indischen Ozean zu machen. Und da hat ein amerikanischer Freund, der hat so einen Grant auf den Trump gehabt, dass er mit in einer E-Mail den zur Sau gemacht hat. Und ich war so dumm, so maßlos dumm, dass ich in der gleichen Form geantwortet habe. Das Ergebnis war, dass ich ein amerikanisches Forschungsschiff von Paul Allen, der mir sein tolles Schiff kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, nach 14 Tagen kriegte ich eine Nachricht, dass die Octopus, so hieß diese ganz hervorragend ausgerüstete Yacht, nicht bekam. Da hat natürlich die NSE, nehme ich an, meine Antwort auf die E-Mail meines Freundes bekommen. Und da ist der Trump wirklich schlecht weggekommen, muss ich ehrlich zugeben. Und das hätte ich wissen müssen. Und deshalb muss man wirklich mit diesem ganzen Verkehr mit den E-Mails unglaublich vorsichtig sein.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt vom Meeresforscher und Buchautor Hans Fricke. Und dafür gibt es jetzt auch Wunschmusik. Leonard Cohen, Suzanne. Warum dieser Song?
Weil ich eine Freundin hatte, die Susan hieß.
So einfach kann das sein. Dann jetzt der Song über Suzanne Verdal. Das ist eine junge kanadische Tänzerin gewesen, die Leonard Cohen 1966 kennengelernt hat und von der er offenbar so fasziniert gewesen ist, dass er für sie eines seiner schönsten Lieder geschrieben hat. Suzanne.
And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind.
Seine Reisen haben ihn nicht nur in die Tiefen der Weltmeere geführt, sondern auch in die Tiefen unserer Alpenseen. Das ist ein bisschen wie ein Gipfelsturm nach unten und manchmal kann es sogar spannende Expeditionen geben in eine jüngere Vergangenheit, so wie bei den Tauchfahrten im Toplitzsee im österreichischen Salzkammergut. Dort, wo der Meeresbiologe Hans Fricke eigentlich das Leben in einer Umgebung erforschen wollte, in der es keinen Sauerstoff gibt, sondern nur giftigen Schwefelwasserstoff, gefunden hat er aber in der Tiefe Spuren aus der NS-Zeit. Spuren der größten Geldfälscheraktionen der Geschichte des sogenannten Unternehmens Bernhard, mit dem die Nazis massenhaft falsche britische Pfundnoten herstellen wollten. Was genau war das, was Sie da unten im See gefunden haben an Überresten?
Wir haben viele Kisten von dem Falschgeld gefunden. Dann natürlich auch die Überreste einer deutschen Versuchsanstalt der Marine. Die haben also dort versucht, den Flug von Unterwasserraketen zu studieren, weil sie eine Waffe entwickeln wollten, um die englische Marine zu überlisten. Die hatten nämlich eine Methode gefunden, deutsche U-Boote zu orten. Und sie wollten mit einer Unterwasserrakete diese Ortungssysteme von Unterwasser aus angreifen. Und wir haben da alles gefunden. Wir haben also eine sogenannte Abschussrampe, das war aber weiter nichts als ein zusammengeschweißtes Metallgestell aus Kanteisen, teilweise Filmmaterial, auf dem nichts mehr zu sehen war, und auch die Körper. Und diese Körper waren riesengroße Minenkörper, leer natürlich. Und die haben also einen Auftrieb erzeugt und damit haben sie ihr Raketenfloß dirigiert. Das alles haben wir da unter Wasser gefunden.
Und oben haben sich Scharen von Reportern versammelt. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Regenbogenpresse. Wie war das für Sie als Forschungsteam mit diesem ganzen Rummel da oben?
Das war wirklich schlimm. Vor allen Dingen die Boulevardpresse, die haut ja immer unter die Gürtellinie. Also ich mutierte da zu einem Geheimagenten von allen Geheimdiensten dieser Welt. Da ich mal aus der DDR kam, natürlich war der Stasi dahinter. Ein Freund aus Israel hatte mich besucht, ein Schwede, ein Fotograf. Das kriegte die Boulevardpresse mit. Natürlich war dann sofort der Mossad auch da beteiligt. Wie der CIA, da waren also alle großen Geheimdienste, die waren da beteiligt. Das war eine fürchterliche, fürchterliche Atmosphäre, wie geil diese Journalisten waren und vor allen Dingen auch wie unfair.
Nun ist aber auch was Wissenschaftliches tatsächlich herausgesprungen, nämlich die Entdeckung eines Methanbakteriums mit dem passenden Namen Geldfresser. Wie sind Sie auf das gestoßen?
Ich habe einen Freund, Professor Stetter, der ist ein Spezialist der sogenannten Archaebakterien. Das sind Bakterien, die sich vor Milliarden von Jahren im Meer entwickelt haben. Das sind also wirklich an der Wurzel allen Lebens. Und der Karl suchte nach den kalten Gegenstücken. Da brauchte man einen Süßwassersee mit Schwefelwasserstoff und das war der Toplitzsee. Und kurioserweise haben wir an den Kisten, das waren ja Mengen von Geld, die wir da gesehen haben, da war ein brauner Schleim und den haben wir auch gesampelt, gesammelt. In diesem Schleim hat Karl ein Methanbakterium aus dieser, man nennt die Archaeengruppe, gefunden. Und sinnigerweise, da er ein Humorist ist, hat er das genannt Methanobacterium pecunivorans, den Geldfresser. Was natürlich total stimmt.
Natürlich, es hat gepasst zu den falschen britischen Fundnoten. Hans Fricke, Meeresbiologe und Autor des Buches Unterwegs im blauen Universum, von dem ich jetzt drei handsignierte Exemplare vor mir liegen habe, die ich natürlich gerne an Sie weiterreichen werde, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Wer war 1968 im Berliner Studentenwohnheim der Zimmernachbar von Hans Fricke? Wenn Sie das wissen, dann bitte schnell durchrufen 0800 155 viermal die 1 und mitmachen geht auch im Internet über hr1.de.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Meeresbiologen Hans Fricke, der viele Stunden seines Lebens in großen Tiefen verbracht hat. Herr Fricke, wir kennen den Begriff Stille des Ozeans und ein Weltmeer kennen wir auch, das diese Bezeichnung trägt. Ist es da unten eigentlich wirklich still?
Der Ozean ist nicht still. Da knackt es von Tieren, die biologische Geräusche produzieren, aber das Schlimme sind die Schiffe. Also Schiffe machen einen höllischen Lärm unter Wasser, den man schon auf Entfernung hört, wo eigentlich das Schiff noch nicht zu sehen ist. Wir sind mal vor der Insel Guam, da ist eine amerikanische Marinebasis, getaucht und da hatten wir Aale mit Sendern versehen und ich konnte die Aaltöne nicht hören, weil die Amerikaner für ihre U-Boote ganz starke Schallgeber in das Meer versenkt hatten, dass die Boote wussten, wo sie lang zu fahren hatten. Und diese Sender haben unsere wissenschaftliche Arbeit gestört. Also wir haben die Aale nicht mehr gehört. Wir haben nur diese immens starken U-Boot-Signale wahrgenommen.
Und im Tauchboot, was hört man da für Geräusche, wenn man drin ist?
Im Tauchboot, das ist relativ laut. Da summt ein Propeller ununterbrochen. Da hört man natürlich auch die Geräusche der Motoren. die Geräusche der Propeller, das ist ziemlich laut.
Tauchboot, das ist eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Wunschmusik. Die kommt nämlich von den Beatles und besingt ein ganz besonderes U-Boot, das Yellow Submarine. Und damit verbunden ist auch eine ganz besondere Erinnerung von Hans Fricke. Damit sind sie nämlich quasi im Hafen von Rorschach am Bodensee empfangen worden. Zwar nicht wissentlich und willentlich, aber irgendeine Kapelle spielte Yellow Submarine, als sie hier auftauchten mit ihrer damals Geo, glaube ich.
Ja, das war so. Das ist in der Faschingszeit gewesen und wir wurden mit einem Polizeiboot in den Hafen von Rorschach gezerrt. Und da waren auf einem deutschen Schiff, das von der anderen Seite gekommen war, die sahen uns und haben dann intoniert Yellow Submarine von den Beatles.
Dann jetzt für die tapferen Tauchboote Jago und Geo des Meeresforschers Hans Fricke die Beatles auf großer Fahrt mit dem Yellow Submarine. Wir Menschen sind nicht für das Leben unter Wasser gemacht. Wir brauchen Hilfsmittel, um uns in dieser Umgebung aufhalten zu können. Und wenn diese Hilfsmittel uns im Stich lassen oder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dann kann es sein, dass unser Leben schneller in Gefahr ist, als wir uns das vorstellen möchten. Eine gerissene Halterung, eine zu starke Strömung, ein plötzlich auftretendes Leck. In großer Tiefe ist das eine große Bedrohung. Hans Fricke, Meeresforscher und unser Talkgast heute hier in hr1, hat viele solcher Situationen erlebt. Wann gab es mal einen Moment unter Wasser, wo Sie dachten, so, jetzt ist es vorbei?
Dieser Moment war nie da. Das haben wir nie erlebt, weil das gibt es nicht. Man muss also großes technisches Vertrauen haben, dass so eine wirklich tödliche Situation nie aufgetreten ist. Mhm. Natürlich haben wir Sachen erlebt, die handelbar gewesen sind. Ich nehme ein Beispiel. Wir haben die Abschussrampe von den deutschen Forschern, Marineforschern, gefunden. Und zwar mit Hilfe einer 10 mm dicken Kupferkabels, wo sie ihre Unterwasserraketen gefilmt haben. Da haben wir einen Fleischerhaken drum gemacht, gezerrt und dann kam das Ding vorne raus. Und das führte uns wie ein Ariadnefaden zu der Stelle, zu dem Gestell. Die Leute zerrten an dem Kabel. Über uns hing dann eine riesengroße Schlaufe und dann slippte ein Haken und dieser ganze Salat fiel auf das U-Boot. Und zwar vorne auf den Lampenbügel. Das war also ein schweres Gewicht und da waren wir von einem Kabel begraben. Also das war eine Riesenmenge. Und da saßen wir dann unten und überlegten, was machen wir jetzt? In wirklich langer Zeit habe ich mit dem Greifarm uns da langsam befreit. Das hat ziemlich lange gedauert und da holt man schon tief Luft, aber lebensgefährlich war das nicht. Wir hatten einen Freund in Kiel und der sagte mir, du, gar kein Problem, ich saß doch schon im Panzertauchanzug bereit, um euch da hochzuholen. Der wäre dann gekommen und wäre die 107 Meter darunter getaucht.
Und ohne das Tauchboot, also wenn Sie tauchen waren, gab es da Situationen, wo Sie dachten, boah, jetzt wird es aber eng, jetzt ist es brenzlig.
Ja, das ist mir mal im ganz flachen Wasser passiert. Da hatte ich ein Instrument abzulesen und da hatte ich Korallen erforscht. Und da ging so 200 Meter von dem Instrument, ging mir die Luft aus. Das merkt man, dass der Atemwiderstand größer wird. Und dann beginnen sie, die Luft aus der Flasche zu saugen. Und dabei produziert man in der Lunge einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck hat dazu geführt, dass ich eine Lungenembolie bekam. Und plötzlich, zack, habe ich keine Luft mehr gekriegt. Ich wusste, was passiert war. Ich schwamm dann ans Ufer, an der Oberfläche. Da kriegte ich auch keine Luft, weil alles weg war. Und ich wusste aber, was da physiologisch passiert war. Und ich hing dann an einer Boje und habe Stoßatmung gemacht, so... Ich wusste, dass ich das zu machen habe Und da habe ich dann wieder langsam Luft bekommen.
Also man muss immer wissen, wie man sich in besonderen Gefahrensituationen behelfen kann. Und dann kommt man da raus.
Das ja, aber vor allem, man muss auch die Physiologie kennen. Nicht? Also was da mit dem Körper passiert, das ist das A und O. Und da geraten Leute, die das nicht haben, in Panik.
Der Meeresbiologe, Dokumentarfilmer und Buchautor Hans Fricke heute hier im hr1-Talk. Seine Welt ist die der Schwefelmollis und Flohkrebse, der Elefantenschildkröten und Quastenflosser, der Glasaale und der Korallenriffe. Auf seinen Tauchgängen hat er Einblicke bekommen in Lebensräume, die faszinierend sind und schützenswert und das wahrscheinlich mehr denn je. Hans Fricke, Meeresbiologe und Wissenschaftler. Wenn Sie zurückdenken an Ihre ersten Tauchgänge im Roten Meer und an die Flora und die Fauna, die Sie damals in den 60er Jahren dort vorgefunden haben, wie viel hat sich seitdem verändert?
Verändert hat sich insofern in den oft besuchten Korallenriffen doch einiges. Also in Eilat müssen Sie sich vorstellen, das ist ausgezählt worden, pro Jahr gehen da 280.000 Taucher ins Wasser. Und die gehen nicht zimperlich mit den Korallen um. Die treten drauf. Da habe ich gewaltige Schäden festgestellt. Und das ist einfach, im Meer sind zu viele Menschen. Und man macht natürlich viele Anstrengungen, um die Leute darauf hinzuweisen, wie sie sich unter Wasser bewegen sollen. Das ist schon klar. Aber was eben auch schlimm ist, sie produzieren mit den Flossen jede Menge Sand, Sediment. Und das haben die Korallen überhaupt nicht gern.
Was können, was müssen wir tun, um den Artenreichtum der Meere zu erhalten?
Das wird weltweit gemacht. Man unterrichtet die Sporttaucher, die Anfänger vor allen Dingen. Die sind diejenigen, die dort am meisten abbrechen. Man kann da nur jede Menge Bildung machen. Das ist eigentlich das Einzige.
In Ihrer Familie, da lebt die Tradition, also diese Begeisterung für das Maritime, offenbar weiter. Es hat sich vererbt. Was sind die nächsten Projekte?
Ich untersuche momentan, weil ich nicht mehr mit dem Tauchboot Untersuchungen mache, ich untersuche die Empathie von Fischen. Und zwar an dem Anemonenfisch, dem Nemo. Und das ist das, was ich noch machen will. Also Fische haben empathisches Verhalten.
Das heißt, sie kümmern sich um ihre Artgenossen.
Sie verstehen, dass da was nicht in Ordnung ist.
Und versuchen zu helfen
auch. Und versuchen zu helfen.
Und ihre Enkelkinder, die sind immer nicht nur interessiert, sondern auch gern dabei, wenn der Opa dann wieder in Sachen Meeresforschung unterwegs ist.
Ja, da ist einer, der ist wirklich gut. Er heißt Fridolin. Er ist derjenige, der unter Garantie mal Forscher wird. Und der liebt das Wasser. Und der ist auch schon am Roten Meer gewesen und war begeistert.
Lieber Herr Fricke, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto. Ganz Ihnen überlassen.
Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene. Den faulen Fuhl auch abzuziehen, das Letzte wäre das höchst Errungene. Von wem ist das? Sehen Sie, jetzt habe ich Sie erwischt.
Richtig.
Das ist vom Faust.
Tatsächlich, diese Stelle muss ich wohl überlesen haben.
Ja. Jetzt haben Sie geschwindelt.
Hans Fricke, Mann des Meeres, es war mir eine Freude. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.